Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade in unseren Nachrichten wieder gehört. Es brennt in und um Los Angeles in Kalifornien und dort sind auch zwei deutsche Kulturorte sehr bedroht. Das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora, das Haus, in dem Leon Feuchtwanger und seine Frau Martha gelebt haben während ihrer Exilzeit. Was wir gerade wissen über die Situation an diesen Orten und was die Orte bedeuten für die deutsche Kultur, darum geht es hier in der Lesart in 20 Minuten etwa. Und gleich reden wir über ein Buch, das große Lust macht auf eine wirtschaftlich sehr riskante Unternehmung, nämlich einen Verlag zu gründen. Jetzt reden wir hier über ein Buch, das Mut macht und Lust macht auf intellektuelle und menschliche und wirtschaftliche Abenteuer. Das ist ein Buch über das Gründen von Verlagen. Der Titel ist 7 Gründe, einen Verlag zu machen. Und erschienen ist dieses Buch im März Verlag. Dieser Verlag hat selbst eine Geschichte vieler Neugründungen hinter sich. Richard Stoiber ist einer der beiden heutigen Verleger des März Verlages und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Und eine der Verlagsgründerinnen, die Sie eingeladen haben, einen Text für dieses Buch zu schreiben. Das ist Hanna Mittelstädt. Die hoffen wir gleich in Hamburg im Studio zu erreichen. Im Moment klappt es noch nicht, da haben wir noch ein Leitungsproblem. Aber ich erfahre da hoffentlich gleich, dass wir Sie mit dazu nehmen können. Erstmal zu Ihnen, Herr Stoiber. Sie bringen ja das Buch heraus jetzt in einer Zeit, in der Verlage in wirklich schwerem Fahrwasser sind. Die Zahl der Leserinnen und Leser geht zurück. Die Preise sind kräftig gestiegen für Papier, vieles andere auch. Die Kulturförderung wird gerade vielerorts zurückgefahren. In dieser kulturellen Weltuntergangsstimmung so ein Buch rauszubringen, mit 7 Gründen einen Verlag zu machen, ist das auch so ein trotziges Aufbegehren gegen den Zeitgeist?
Ein ganz kleines bisschen ist es das. Es ist auch ein Dank an die anderen VerlegerInnen, die wir hier versammeln, 7 an der Zahl, deren Arbeit wir enorm schätzen. Wenn ich sage wir, dann meine ich meine Kollegin Barbara Kalender und mich. Und die von den 7 haben zumindest mich in meinen jungen Jahren, als ich anfing, mich für Verlagsarbeit zu interessieren, alle sehr inspiriert mit dem, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und ich hätte mir damals ein Buch gewünscht, wie dieses. Und ich glaube, das war zumindest einer der Motivationsgründe, diesen Band zu machen.
Haben Sie sich eine persönliche Heldinnen- und Heldengalerie zusammengestellt?
So eine Art.
Herr Stoiber, es gibt einen Witz über Verlage und Geld und der geht so: Wie macht man ein kleines Vermögen? Man nimmt ein großes Vermögen und gründet einen Verlag.
Ja.
Sie können es mitsprechen. Ja. Und Sie schreiben selbst im Nachwort zu dem Buch, einen Verlag zu machen sei eigentlich ein Wahnsinn. Trotzdem haben Sie sich dazu entschieden. Sie waren vorher Lektor bei Surkamp, also einem der angesehensten deutschen Verlage, dann bei Mattes und Seitz, auch ein ganz wichtiges Haus. Aber dann haben Sie sich eben mit Barbara Kalender zusammengetan, um den März Verlag neu aufzustellen. Warum haben Sie das denn getan?
Es war eine gewisse Alternativlosigkeit. Und das liegt daran, dass der März Verlag für mich, als ich 19 war und auf einmal anfing, mich zu fragen, was sind das eigentlich für Institutionen, die Bücher veröffentlichen, die ich so gerne lese, gab es den März Verlag in der Form als funktionierenden Verlag nicht mehr. Und ich habe dann aber von der Geschichte erfahren und fand das extrem spannend, ja. Wie so ein kleiner, wendiger Verlag die ganze Branche auf den Kopf stellen kann mit Guerilla-Marketing und was da alles erscheinen kann, wie mutig das ist und wie viel Erfolg das trotzdem haben kann. Und dann stand plötzlich Barbara Kalender vor mir und es war klar, es steht diese Möglichkeit am Horizont, den Verlag neu zu beleben. Und dann war es eine Kurzschlussreaktion. Auch völlig da reingestolpert und erstmal gar nicht übers Geld nachgedacht, was auch eigentlich symptomatisch ist vielleicht für das Buch, wie wir es hier gemacht haben. Ja.
Weil wenn man übers Geld nachdenkt, dann verliert man die Lust auf so eine Unternehmung oder warum?
Dann wird einem relativ schnell klar, wie viele Exemplare von jedem Buch man überhaupt erstmal verkaufen muss, um kostendeckend zu arbeiten. Und ich glaube, das war, als wir angefangen haben, hätte es noch andere Zahlen gegeben und war die Kalkulation sogar ein bisschen leichter als jetzt. In den letzten 3, 4 Jahren sind die Kosten fürs Büchermachen wahnsinnig explodiert. Die Buchpreise wiederum sind nicht adäquat gestiegen, sind eigentlich fast gar nicht gestiegen seit 1990. Und das macht das Verlegen umso schwieriger. Und das alles in Zeiten, in denen auch noch Kulturförderung wegbricht, in denen also auch für unsere AutorInnen das Leben nicht leichter wird, ist es schwierig, während die ganze Branche eigentlich darum fleht, endlich eine strukturelle Verlagsförderung zu bekommen, wie es sie in Österreich und auch in der Schweiz schon seit langem gibt.
Jetzt haben Sie 7 Leute zusammengeholt, die trotzdem einen Verlag gegründet haben. Wobei man sagen muss, das liegt alles schon ein bisschen zurück. Also die jüngsten Verlagsgründungen in Ihrem Buch sind von 2009, ist glaube ich die allerjüngste, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe. Was sind das überhaupt für Verlage? Also 7 sind ja nur ein winziger Ausschnitt der riesigen deutschen Verlagslandschaft.
Absolut. Es sind alles sogenannte inhabergeführte Verlage und es sind alles Verlage, die, das war uns wichtig, keine Übernahmen sind, also keine Fortführungen, so wie ich das jetzt gemacht habe mit dem März Verlag. Also da kann ich mich ein bisschen ausruhen auf der Geschichte und kann mich abarbeiten an einem Programm, sondern die 7 hier sind alles ganz mutige Charaktere, die aus sich selbst heraus was komplett Neues geschaffen haben. Und darin gibt es Lyrikverlage wie den Elif Verlag von Dinscher Gücheta. Es gibt einen Kinderbuchverlag wie Klett Kinderbuch von Monika Osbeckhaus geleitet. Es gibt den Aviva Frauenverlag, wo nur weibliche Autorinnen und deren Werk gepflegt werden. Es gibt den Verbrecherverlag mit einem ganz mannigfaltigen Programm zwischen linker Theorie und Belletristik. Es gibt den Galliani-Verlag, der sich um Klassiker kümmert. Es gibt den Maro-Verlag, der ganz engagiert in den 70er Jahren Beat-Literatur nach Deutschland gebracht hat und auch heute noch ein sehr wendiges Programm liefert. Und es gibt Hanna Mittelstädt von der Edition Nautilus, die angefangen haben als wirklich linker, subversiver Verlag. Und all diese Verlage eint aber, es gibt 2 Ausnahmen, dass sie nicht mit dem Anspruch gestartet sind, davon leben zu können und eine Maschine in die Welt zu setzen, sondern alle haben sich peu à peu ein bisschen rangetastet und hatten dann zwischendurch Erfolge und Niederlagen, aber die Erfolge waren eben in der Anzahl größer als die Niederlagen und deswegen gibt es sie noch.
Hanna Mittelstädt, mit der waren wir auch verabredet, noch erreichen wir sie nicht in ihrem Hamburger Studio, aber ich kann schon mal aus der Liste, die sie für ihren Text, für ihr Buch aufgestellt hat, da hat sie tatsächlich 7 Gründe angeführt, warum man einen Verlag eigentlich gründen sollte, warum das Leben ohne eine Verlagsgründung eigentlich doch nicht sinnlos ist, aber eine Verlagsgründung dem sehr viel hinzufügen kann. Und einer der Gründe, die sie anführt, ist ihr Grund Nummer 6, beste Freunde sein mit Künstlern jeder Art und jeden Geschlechts. Wie ist das bei Ihnen, Herr Stoiber? Sind für Sie Ihre Verlage auch so Freundschaftsanbahnungsinstitute?
Tja, es gibt viele Autorinnen und Autoren bei uns im Verlag, mit denen es vorher schon eine Freundschaft gab. Es gibt welche, mit denen die Freundschaft erst entstanden ist. Und das sind aber natürlich ganz besondere Freundschaften. Ja, also ich glaube, Godard war das, der
französische Filmemacher.
Genau, war es der mal gesprochen hat von Freundschaften auch als kleinen Fabriken, in denen dann zusammen an Dingen gearbeitet werden kann. Und so nehme ich diese Freundschaften auch wahr. Es sind ganz besondere Geschenke, auch wenn sich jemand dafür entscheidet, uns ihr oder sein Buch anzuvertrauen, weil es natürlich, wir sind oft die Ersten, die die Texte zu lesen bekommen. Und so sind das sehr intime, fragile Beziehungen.
Die ja auch den Doppelcharakter dieser Beziehung überleben müssen, denn das sind ja auch wirtschaftliche Beziehungen. Eben. Ne? Eben. Freundschaft und Geld soll man ja eigentlich nicht zusammenbringen, aber kommt man nicht dran vorbei als Verleger. Ne?
Da kommt man dann in dem Fall nicht dran vorbei, das stimmt. Ja. Aber wie eben auch, es gibt viele tolle Beobachtungen und Anekdoten in diesen 7 Texten. Dazu fällt mir jetzt ein Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag, der eben sagt, es ist so, AutorInnen müssen sich unseren Verlag leisten können. Also sie müssen sich leisten können zu sagen, ich verzichte auf einen Vorschuss in Höhe eines Jahresgehalts bei einem größeren Verlag und nehme vielleicht nur ein paar tausend Euro als Vorauszahlung an, um in diesem Verlag, in dem ich erscheinen möchte, mein Buch machen zu können. Und das setzt natürlich eine gewisse finanzielle Freiheit voraus. Mhm. Wenn man seine Miete davon bezahlen muss zu schreiben, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist es für uns eben auch so dramatisch, dass das AutorInnenförderung drastisch gekürzt wurden.
Sie haben ja vorhin gesagt, Sie hätten sich so ein Buch gewünscht, als Sie neu waren in dem ganzen Verlagsgeschäft damals als Lektor, so ein Buch über das Verlage gründen. Wie ist das für Sie? Was haben Sie gelernt aus den Texten der 7 Leute, die Sie eingeladen haben für dieses Buch? Also vielleicht vor allem gelernt, was hat sich besonders eingeprägt?
Gut, jetzt bin ich ja natürlich in einer anderen Situation. Was ich jetzt vor allem daraus gezogen habe, ist, dass Mutlosigkeit einen nie weiterbringt und dass es immer Mittel und Wege gibt, irgendwie weiter zu funktionieren und irgendwie weiterzumachen und irgendwie Bücher zu machen. Also die vielen Anekdoten, in denen berichtet wird, dass auf einmal von anderen Verlagen einem Papier geschenkt wird, um eine Nachauflage zu drucken, wie sich Verlage untereinander auch Stütze sind und helfen, dass es eine Branche ist, in der es natürlich viel Geklüngel gibt und natürlich auch nicht alle miteinander befreundet sind. Und natürlich sind wir alle irgendwie Konkurrenten, aber trotzdem gibt es eine große Loyalität. Und das ist für mich eigentlich das Schönste, das zu wissen, in einem Umfeld arbeiten und produzieren zu können, in dem es eine gewisse Akzeptanz füreinander gibt.
Jetzt sind das alles sozusagen historische Verlagsgründungen, von denen Sie, über die erzählt wird in Ihrem Buch, von den 70er Jahren bis eben in die 2000er Jahre. Die Gründe, die da angeführt werden, dafür einen Verlag zu machen, gelten die denn bis ins Jahr 2025 oder haben sich jetzt die Voraussetzungen dazu zu stark verändert?
Ich glaube, die Gründe dafür, Bücher machen zu wollen, haben sich seit den letzten 400 Jahren wahrscheinlich nicht geändert. Also es braucht irgendwie den Wunsch danach, eine gewisse ästhetische Linie, ein gewisses theoretisches Programm der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu wollen. Und es muss etwas geben, was einem so wichtig ist, dass man dafür sowohl seine Finanzen als auch seine Schlafroutinen aufs Spiel setzen kann.
Gut, beim nächsten Mal reden wir über die Schlafroutine eines Verlegers. Für heute ist unsere Zeit zu Ende. 7 Gründe, einen Verlag zu machen, so heißt das Buch, das im März Verlag erschienen ist. Mit 150 Seiten, knapp 20 € ist der Preis. Einer der beiden Verleger des März Verlages war bei uns Richard Stoiber. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Bei den Bränden in Los Angeles, da ist für 2 Kulturorte das Schlimmste zu befürchten. Das sind die Häuser, in denen die Schriftsteller Leon Feuchtwanger und Thomas Mann mit ihren Familien gelebt haben, als sie vor den Nazis aus Deutschland fliehen mussten. Heute sind das ganz wichtige Orte für den deutsch-amerikanischen Austausch. Wie es um diese Häuser steht, dazu jetzt unser USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Die Villa Aurora steht da, wo das Feuer früh und heftig gewütet hat, am Paseo Miramar, einer engen Straße, die sich einen Hang der Santa Monica Mountains hinaufschlängelt. Auf halber Höhe ein schmuckes, weißgetünchtes Haus mit großem Garten, Palmen. Traditionell findet hier jedes Jahr um diese Zeit ein Empfang für die deutschsprachigen Oscar-Nominierten statt. Im vergangenen Jahr dabei Sandra Hüller.
Nominated for Best Actress in a Leading Role, Sandra Hüller. Big, big round of applause for Sandra.
Thank you. I'm constantly thinking about how I get into this building for a longer time.
Sie denke darüber nach, wie sie mehr Zeit in diesem schönen und interessanten Haus verbringen könne. Die Villa Aurora war das Domizil des Schriftstellers Leon Feuchtwanger und seiner Frau Martha während ihres Exils in den USA. Heute ist sie Künstlerresidenz und Kulturdenkmal. Jährlich werden bis zu 20 Arbeitsstipendien an Künstler vergeben. Die Villa Aurora ist Ort eines lebendigen Kulturaustausches zwischen Deutschland und den USA. Leider ist die Gefahr groß, dass es bald heißen wird, sie war ein solcher Ort. Die Träger der Villa wollen bisher nicht mehr sagen, als sie in einem kurzen Statement online veröffentlicht haben.
Glücklicherweise sind alle Fellows und Angestellten von Villa Aurora und Thomas Mann Haus in Sicherheit. Die Auswirkungen der Brände auf unsere 2 Häuser werden erst in den kommenden Tagen vollends sichtbar werden. Die Situation um die Villa Aurora ist so, dass wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen.
Bilder des Lokalfernsehens aus der Gegend am Paseo Miramar lassen in der Tat das Schlimmste befürchten. Nicht viel besser sieht es dort aus, wo das Thomas Mann Haus steht. Ein Nachbar ein paar Straßen weiter eröffnet seinen unmittelbaren Nachbarn im Fernsehen: Eure Häuser sind weg, einfach weg.
Everyone else's house in the neighborhood is gone. Judith Colis, your house is gone. Alice, your house is gone. I'm so sorry, guys.
Das Thomas-Mann-Haus ist das ehemalige Wohnhaus des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Er lebte darin mit seiner Familie von 1942 bis 1952. Die Bundesregierung kaufte es 2016. Seit 2018 ist es transatlantische Begegnungsstätte. Regelmäßig finden Konferenzen, Lesungen, Konzerte oder Diskussionen statt, die den Austausch mit dem Gastland über große Fragen unserer Zeit befördern sollen. Auch hier werden Stipendien vergeben, 5 an der Zahl. Auch hier ist die Gefahr groß, dass das Feuer zumindest massive Schäden angerichtet hat. Das Feuer am Westrand von Los Angeles breitet sich noch immer unkontrolliert aus.
Die Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus in Los Angeles schwer gefährdet oder schon vernichtet durch die Großfeuer dort. Das war ein Bericht von Reinhard Spiegelhauer.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt wandern wir hier durch die deutsche Geschichte, durch 75 Jahre deutscher Geschichte mit dem Buch Deutsche Dinge, eine Geschichte in 75 Objekten, was Birkenstock, Prielblume und Tamagotchi über Deutschland erzählen. Der Journalist und Autor Andreas Matley hat dieses Buch geschrieben und Andrea Rödig hat es für uns gelesen. Guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Morgen. Ein Tag vielleicht auch schon.
Ja. 10.30 Uhr, ja, je nach persönlicher Verfassung. Ja. Genau. Sie haben von den 75 Jahren, die dieses Buch umfasst, auch ein paar Jahre schon erlebt. Sind Sie da nostalgisch geworden mit dieser deutschen Dinggeschichte?
Ja, also vor allem bei der Abbildung im Buch setzt schon so eine richtige Nostalgiemaschine in Gang, finde ich. Also gerade bei älteren Dingen, die man so fast vergessen hätte. Also den Flocati-Teppich zum Beispiel. Mhm. Oder eben die schon erwähnten Abziehblumen auf den Spülmittelflaschen.
Die Prielblumen.
Bei Priel immer klebt. Mhm. Genau, und die aber sich wahnsinnig lange hielten, weil man die nicht mehr abbekam von den Küchenkacheln. Also Dinge erzählen ja immer sowas über eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Und bei 75 Dingen kommt dann schon so eine Menge Aha und Oho zusammen. Ach, das gab's auch mal.
Also die Prielblume, die steht ja schon im Untertitel. Auch die Birkenstock-Sandalen. Übrigens schöner Zufall. Heute war vorhin in unseren Nachrichten vom Bundesgerichtshof über eine Klage von Birkenstock gegen unberechtigte Nachahmung, wie Birkenstock findet, verhandelt. Also ganz aktuell auch in dem Sinne das Buch. Neben diesen ja sehr bekannten Objekten gibt es auch überraschende Objekte in dem Buch?
Also für mich waren das jetzt zum Beispiel so frühere Gegenstände wie die Höhensonne. Das war so eine Art Heimsolarium fürs Gesicht mit ziemlich fetter UV-Strahlung. Und das gab es in den 50ern, 60ern und meine Mutter hatte das zu Hause. Und der Autor beschreibt auch die Schutzbrillen, die man dann tragen musste und diesen etwas verbrannten Geruch, den das Licht so auf der Haut zurückließ. Also das war so eine Art Vorläufer des Solariums. Vergessen hatte ich auch den Lebertran, so eine Multivitaminkost für Kinder, die also auch als Sirup Multisanostol, ich glaube, ich habe das auch getrunken, das war mir völlig entfallen, hatte ich aber. Und auch sehr nett fand ich die Brokatabdeckhaube fürs Wählscheibentelefon.
Meine Großmutter hatte sowas. Brokatabdeckhaube.
Abdeckhaube. Es gab diese grauen Wählscheibentelefone und dazu gab es Abdeckhauben. Also viele dieser Dinge, vor allem der früheren Dinge, haben natürlich so eine typisch oder scheinbar typisch deutsche Spießigkeit auch.
Jetzt wird in dem Buch ja für jedes der letzten 75 Jahre deutscher Geschichte ein Ding angeschaut. Ist das jetzt so eine reine Sammlung, das Ding und noch ein Ding? Oder ergibt sich daraus tatsächlich sowas auch wie eine Geschichte, was der Buchtitel ja auch verspricht? Hat das einen roten Faden?
Ja und nein, würde ich sagen. Also was Technik und Technikentwicklung angeht, gibt es natürlich so eine klare Richtung. Also vom Transistorradio 1957 über den Kassettenrekorder, der steht für 1974, bis zum Smartphone dann 2007. Die Empfangsgeräte, das sieht man halt daran, werden mobiler, interaktiver und integrativer. Und dann kommen auch manche Dinge einfach in verwandelter Form immer wieder. Also Anfang der 70er Jahre gab es zum Beispiel den Trimmi. Das war so eine Comicfigur, die zum Sporttreiben anregen sollte. In den 80ern gab es dann das typische Schweißband für das Aerobic-Training. Und also 2010 nennt dann Matley die Nordic Walking-Stöcke. Also immer wieder, also Fitness in unterschiedlichem Gewand. Aber so ein richtig roter Faden ergibt sich dann nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, weil es ist ein Potpourri an Gegenständen. Und der Autor packt dann in jedes Kapitel auch noch wahnsinnig viele weitere Sachen rein, also dass so ein bisschen so ein Sammelsurium entsteht. Also bei der Brokathaube zum Beispiel, das Kapitel endet mit dem Sicherheitsgurt. Da geht der rote Faden manchmal verloren.
Apropos Problem, der Autor Andreas Matley, der wurde in Frankfurt am Main geboren 1960 und bei den deutschen Dingen, also Deutsch heißt sehr oft bei der Geschichtsbetrachtung Bundesdeutsch, kommt denn die ostdeutsche Geschichte, die DDR-Geschichte auch irgendwie vor?
Ja, er hat sie berücksichtigt. Also in den Abbildungen kommen wenige DDR-Gegenstände vor. Der Trabi natürlich, dann ein grünes Telefon für Plaste und Elaste und das Ampelmännchen. Aber sonst sieht der Autor auch, also manchmal sogar fast pflichtschuldig, ganz viele Parallelen zu Ostdeutschland. Also etwa, wenn er sagt, dass der Toast Hawaii, der im Westen 1955 von einem Fernsehkoch erfunden wurde, im Osten dann als Karlsbader Schnitte auftauchte, also oder seine Entsprechung hatte. Das war dann mit Jagdwurst und ohne Ananas. Oder eben auch, dass er erwähnt, dass es in der DDR Monopoly verboten war, dass man das aber trotzdem versucht hat, glaube ich, nachzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das schreibt er angesichts von Trivial Pursuit 1984. Also er sucht immer nach den Entsprechungen der deutschen Seele in Ost und West.
Jetzt mit den deutschen Dingen ist ja auch interessant, weil schon beim Titel des Buches kam ich ins Stocken, wenn da das Tamagotchi auftaucht, dachte ich ja immer, kommt aus Japan. Inwiefern ist das ein deutsches Ding?
Ist kein deutsches Ding und das ist auch, viele der Dinge sind überhaupt nicht deutsch. Also das iPhone nicht, Viagra, Hula-Hoop-Reifen, Selfie-Stick, Billy-Regal, Euro. Es ist eher so, glaube ich, der Umgang mit diesen Dingen, könnte man sagen, ist vielleicht typisch deutsch. Oder sie drücken auch so eine deutsche Sehnsucht nach Internationalität aus vielleicht oder Fernweh, also wie das Toast Hawaii oder die Fototapete. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Titel deutsche Dinge da das richtig trifft. Mhm.
Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Potpourri, roter Faden geht öfter mal verloren. Also so richtig glücklich sind Sie offenbar nicht geworden mit dem Buch, trotz aller auch schönen Nostalgie.
Ja, also ich war leider echt enttäuscht und zwar, weil das Ganze im Grunde recht lieblos mit den Gegenständen umgeht. Also sie sind eigentlich immer nur bloß Vorwand oder Aufhänger, um dann generell alles Mögliche über den Geist der Zeit zu sagen. Und dann muss man sagen, was der Autor dazu zusammenschreibt, ist eben klischeehaft, ein bisschen geschwätzig auch und ziemlich platt. Also er fragt nicht nach, was bedeutet der Gegenstand, sondern zählt eigentlich sehr viel auf. Gerade zum Ende hin wird das fast nur noch symbolisch. Thermometer für die Hitzewelle, Doppelstockbett für Flüchtlingskrise. Und dann merkt man, dass dieses Konzept für jedes Jahr einen Gegenstand finden zu müssen, auch so eine Zwangsjacke ist. Also der O- und A-Effekt der Nostalgie war bei mir ziemlich schnell verpufft. Und das Buch ist mir, je länger ich es gelesen habe, leider Gottes auch sehr auf die Nerven gegangen. Also nicht unbedingt ein Lesetipp.
Und da ist einiges zu lesen. 430 Seiten hat dieses Buch von Andreas Matley, Deutsche Dinge, eine Geschichte in 75 Objekten, was Birkenstock, Prielblume und Tamagotchi über Deutschland erzählen. Das ist der Titel. Erschienen ist das Buch im Drömer Verlag und für 36 € zu haben. Vielen Dank an unsere Kritikerin Andrea Rödig.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Gewalt hebt die Menschen aus ihren Sitzen und drückt sie in ihre Sicherheitsgurte. Sie hebelt die Gepäckfächer auf, sie lässt die Koffer und die Taschen fliegen, Arme werden nach oben gerissen.
Doch das Flugzeug landet sicher auf der Mittelmeerinsel. Autorin Simone Buchholz begleitet in ihrem Roman Nach uns der Himmel 8 der Passagiere im Urlaub. Da sind zum Beispiel der einsame Geschäftsmann oder Sarah und Mark, die nur noch ein Ehepaar sind, weil sie gemeinsam ein todkrankes Kind haben. Doch dieser Urlaub ist anders. Niemand auf der Insel reagiert auf die Urlauber. Sind sie vielleicht doch verunglückt?
Ich würde sagen, es ist eine Zwischenwelt, zwischen Realität und Magie, zwischen Dasein und nicht mehr da sein,
sagt Simone Buchholz und lässt die Menschen in diesem Zwischenraum endlich machen und leben, worauf sie schon lange Lust haben. Nach uns der Himmel, die Lesung mit Simone Buchholz, heute Abend um 19 Uhr, Literaturhaus Halle an der Saale.
Da fühlte ich, dass etwas Großartiges in mir vorging.
Sie möchte ein Glanz werden, die 18-jährige Doris. Da ist Berlin doch der richtige Ort. In Das kunstseidene Mädchen erzählt Irmgard Keulen von einer jungen Frau, die in ihrem Streben nach Unabhängigkeit an den Konventionen scheitert. Das Schauspiel Hannover bringt den Großstadtroman auf die Bühne. Tabitha Frehner ist Doris.
Zu sehen, dass sie irgendwie schon drunter leidet, aber irgendwie auch nicht, weil es gar nicht zur Debatte steht, ob es eine andere Form von Leben gibt, außer viel Abhängigkeit von Männern.
Das Stück setzt die Figur sehr bewusst in den historischen Kontext der 1930er Jahre.
Erst dadurch können wir sozusagen verstehen, in was für einem gesellschaftlichen Gefüge sie sich da befindet.
Regisseurin Luise Vogt.
Und deshalb war es mir eben auch wichtig, mit 4 SchauspielerInnen das zu machen.
Doris steht für viele Frauen. Das kunstseidene Mädchen. Morgen Abend um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Hannover. Anna Segers, Hannah Arendt, Franz Werfel. Das sind nur 3 Namen von Autorinnen und Autoren, die der US-amerikanische Fluchthelfer Varian Fry gerettet hat. In Marseille 1940 erzählt Uwe Wittstock von der großen Flucht der Literatur vor den Nationalsozialisten. Heute Abend liest Uwe Wittstock in Saarbrücken. 1940. Hitler hat Frankreich besetzt und die von Nazi-Deutschland Geflüchteten müssen nun auch dieses Land verlassen. Die Stadt Marseille am Mittelmeer wird zum Ausgangspunkt dramatischer Fluchtgeschichten. Uwe Wittstock.
Darunter sind viele berühmte Schriftsteller, Künstler und ähnliche.
Auch Varian Fry erreichen diese Informationen.
Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
Marseille 1940. Lesung und Gespräch mit Uwe Wittstock. Heute Abend um 19 Uhr Stiftung Demokratie und Aufbau in Saarbrücken.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Und vom Geschenk des Kolibris bis zu einem unaufgeklärten Tod in einer deutschen Gefängniszelle. Das ist so ungefähr die Spannweite bei unseren Buchempfehlungen für den ersten Monat in diesem Jahr, den Januar 2025. Unsere Bücherredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur stellt diese Empfehlungsliste jeden Monat zusammen. Und zwei aus dieser Redaktion sind jetzt hier im Studio, nämlich Kim Kindermann und Christian Raab-Hansel. Seid beide herzlich willkommen.
Hallo.
Die ersten Empfehlungen für ein neues Jahr, ich denke mir so, ihr überlegt da doch nochmal anders als vielleicht bei der Juni-Liste mitten im Jahr oder so. Wie ist das?
Tatsächlich so, die erste Liste im Jahr, wir überlegen sie allein deswegen schon anders, weil wir sie im Weihnachtsstress machen müssen und alle richtig viel gerade zu tun haben, um die Feiertagssendung zu machen. Das ist schon mal formal anders. Und wir suchen uns ja sonst gerne so eine Überschriften-Thema. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Das hat zum einen diese Stressfaktoren als Grund, aber auch, wir wollten gerne zum Jahresbeginn was Schönes und Optimistisches haben. Und dann haben wir aber gemerkt, die Wirklichkeit ist so gar nicht schön und optimistisch. Deswegen haben wir was ganz Tolles, Aufbauendes drauf, aber auch sehr deprimierende Bücher.
Vielleicht schauen wir erstmal.
Aber trotzdem nochmal ganz, ganz wichtig. Ja. Aufbauend war schon ein wichtiger Punkt für mich. Also bei meinen Büchern, die ich auf die Liste geschoben habe, war es für mich wichtig. Gute Stimmung zum neuen Jahr.
Und dazu gehört auch dieses Buch, Das Geschenk des Kolibris von Cy Montgomery. Das ist ja eine hoch angesehene Nature-Writing-Autorin, sehr bekannt geworden mit ihrem Bestseller Rendezvous mit einem Oktopus. Und was magst du an diesem Buch, an dem Kolibri-Buch, Kim?
Also ich liebe alles an Cy Montgomery. Ich muss sagen, ich bin ein Addict ihrer Bücher, immer schon gewesen, bekannt geworden mit dem Buch, das du da gerade erwähnt hast. Aber ich finde, ich liebe ihren Schreibstil, der ist so wissend und gleichzeitig von Poesie geprägt. Das macht immer wieder Lust, das öffnet so eine Wunderkammer der Natur. Und wie sie das jetzt wieder macht mit den Kolibris, das hat mich einfach total abgeholt, weil sie erzählt eben nicht nur biologisches Faktenwissen, sondern sie erzählt auch etwas über die Kulturgeschichte dieser Vögel. Und insofern, sie fängt einen so ein und das mit so einer Leichtigkeit, dass für mich das einfach ein wunderbarer Spaziergang war, dieses Buch zu lesen, wo ich eben viel gelernt habe, gleichzeitig ganz gut gelaunt war und einfach so ein bisschen, obwohl es auch natürlich um die Rettung der Vögel geht und um ihre Bedrohung. Wir haben ja gerade gehört, Feuerbrände in Kalifornien für Kolibris, ganz, ganz schlimm. Aber trotzdem, ich war beseelt nach der Lektüre.
Ich glaube tatsächlich, genau das macht die Faszination aus, dass wir in einer Welt leben, die eine Klimakrise hat, die ein Artensterben hat. Das ganze Große ist so derartig gefährdet. Dann haben wir diese winzigen, zierlichen, kleinen Vögelchen, die wirklich, also es geht um da zwei Baby-Kolibris, die als Waise gerettet und aufgepäppelt werden sollen. Die sind so groß wie Hummeln. Und die Beschreibung dann, dieses riesige Herz da drin, ansonsten ganz große Lungenflügel, 9 Luftsäcke in dem Körper drin. Also die bestehen halt vor allem eigentlich aus Luft, nicht wie wir Menschen vor allem aus Wasser. Also wirklich so komplett anders. Und trotzdem sind das solche Hochleistungsmaschinen. Also die haben einen Ruhepuls von 500. Oh. Beim Fliegen 1500. Die können eine Flügelbewegung so in einer liegenden Acht machen, die das nicht wie normale Vögel einfach so hoch und runter. Und deswegen können die in der Luft stehen, die können rückwärts fliegen, die können auf dem Kopf fliegen. Also diese Faszination, klein, zerbrechlich, unglaublich leistungsstark, das ist so ein tolles Symbol einfach für die Zerbrechlichkeit dieser Welt.
Man sieht, du hast was gelernt bei dem Buch. Und jetzt aber auch, um auf die andere Seite der Empfehlungsliste zu schauen, du hast gesagt, die Wirklichkeit ist so, dass man nicht nur aufbauende Bücher auf so eine Liste nehmen kann, aus deiner Sicht. Du hast auch das Buch Verbrannt in der Polizeizelle von Margot Overath auf die Liste gebracht. Da geht es um den bis heute nicht aufgeklärten Tod von Uri Jallo in einer Polizeizelle in Dessau vor 20 Jahren am 7. Januar 2005. Warum ist jetzt das Buch für dich eine Empfehlung?
Das Buch ist eine Empfehlung, weil ich natürlich diesen Fall noch irgendwie in Erinnerung hatte, mir aber nicht klar war in dieser Eindringlichkeit, was da alles an Ungereimtheiten im Raume steht und wie sehr die Aufklärung, auch die juristische Aufklärung, tatsächlich nicht gescheitert ist, sondern aktiv verhindert wurde. Und zwar nicht nur von der Polizei vor Ort, man muss es leider auch sagen, tatsächlich von der Staatsanwaltschaft, von den Gerichten. Nichts hat da so gearbeitet, wie sie hätten arbeiten sollen. Margot Overath wiederum hat eigentlich sehr viel dieser Aufklärungsarbeit geleistet, die ich eigentlich vom Rechtsstaat erwartet hätte. Sie hat sich das minutiös angeguckt und ich kann jetzt nur so einzelne Beispiele rauspicken, einfach um deutlich zu machen, wie schief da alles damals gelaufen ist. Das fängt schon an, direkt am Tattag vor Ort, dass zum Beispiel, also dieser 36-jährige Mann wird also in einen Polizeiwagen gesteckt, wird auf die Wache gebracht, er wird untersucht, es wird ihm Blut abgenommen, er wird in diese Polizeizelle, in die Arrestzelle eingesperrt. Das ist eine Betonspritsche am Boden auf einer nicht brennbaren Matratze. Er wird gefesselt an Händen und Füßen, also an den Boden gefesselt, hat also wirklich auch fast keinen Bewegungsspielraum. Und trotzdem wird es später heißen, er habe sich selber angezündet, obwohl er ja durchsucht wurde. Die haben ihm sogar eine Büroklammer abgenommen aus der Hosentasche. Hat er angeblich ein Feuerzeug gehabt, hat sich angeblich verbrannt. Dieses Feuerzeug taucht in der ersten Untersuchung überhaupt nicht auf. Schon die Spurensicherung, die da ein Video während der Untersuchung dreht, sagt als ersten Satz schon, ich gehe da jetzt in den Keller zu dem Menschen, der sich verbrannt hat. Also das Ergebnis steht schon fest. Das Video bricht nach wenigen Minuten ab. Es ist bis heute unklar, warum eigentlich. Tage später erst taucht ein Feuerzeug auf, das angeblich gefunden worden sei. Erst Jahre später wird das Feuerzeug untersucht, das ist ja ganz verbrannt und es ist so Brandschutt mit dran und es stellt sich heraus, dieser Brandschutt stammt nicht aus dieser Zelle. Also halt von Anfang an läuft das alles falsch und eben auch die juristische Aufarbeitung. Es gibt dann eine Anklage gegen den Chef der Wache, er habe nicht adäquat reagiert auf den Feueralarm, der zum Beispiel regelmäßig losging, den sie immer wieder ausgestellt haben. Das endete mit einem Freispruch, weil, das zeigt diese Recherche, die Anklage von Anfang an die falsche war. Denn erst Gutachten durch die Nebenklage haben dann gezeigt und dann gab es, also wirklich viele Jahre später, auch durch die Staatsanwaltschaft neue Gutachten, die es nicht auf sich sitzen lassen wollte, haben gezeigt, er kann sich nicht selbst angezündet haben. Es muss Brandbeschleuniger gegeben haben. Das ist eine Zelle, wie gesagt, im Keller der Polizeiwache. Das ist abgeschlossen. Das kann kein Passant gewesen sein. Es muss jemand aus der Wache gewesen sein. Und der Leichnam ist, wenn man die Bilder sieht, ich werde das nie wieder vergessen, der Leichnam ist nicht einfach nur ein bisschen verbrannt. Das ist ein völlig verkohlter Leichnam und der Brandzustand dieses Leichnams, wie sehr auch die Knochen selbst verbrannt sind, ist sehr, sehr deutlich. Das muss ein Feuer über 180 Grad gehabt haben. Das geht überhaupt nicht, wenn da nur eine Jeans brennt oder dergleichen. Er kann sich nicht selbst angezündet haben und trotzdem ist die juristische Aufarbeitung, hat sich immer auf diese These gestützt, er sei es selbst gewesen. Dann am Schluss, nach diesen Gutachten gab es doch nochmal Ermittlungen wegen Mordes gegen die beiden Polizeibeamten und das ist dann aber sofort wieder eingestellt worden. Also wirklich ein Fall, der den Glauben an den Rechtsstaat zutiefst erschüttert.
Und den hat Margot Overath aufgerollt in ihrem Buch Verbrannt in der Polizeizelle, eine unserer Empfehlungen jetzt für den Januar 2025. Und wir schauen zum Schluss vielleicht dann nochmal auf die andere Seite unserer Empfehlungen, auf die die Mut machen kann. Und das mit dem Buch Du musst das alles nicht von der Autorin Ovidee und der Illustratorin Digle. Kim, das hast du vorgeschlagen für die Liste. Was für eine Art Buch ist das?
Das ist beste Selbstermächtigung für junge Frauen. Also ich muss sagen, ich bin Jahrgang 68. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mit 14 Jahren so ein Buch in der Hand gehabt, weil das einfach wichtig ist, weil es zeigt, wie sehr Klischees, Moralvorstellungen einfach das Leben junger Frauen prägen. Und das tut es bis heute. Und hier wird jetzt eben gesagt, was immer von dir erwartet wird, prüfe erstmal, was du willst und ob du das willst. Und da werden Anleitungen zugegeben, es gibt Texte, es gibt Übungen. Das alles auf 100 Seiten, sehr knapp, sehr präzise formuliert, aber auch sehr mutmachend eben. Und ich mache das mal einem Beispiel deutlich. Was ziehen Mädchen an? Sind sie zu hot, also zu heiß angezogen oder nicht heiß genug? Und da ist eben das Beispiel wird gebracht, dass es in Frankreich eine Initiative gab, junge Mädchen republikanischer zu kleiden. Das heißt, sie sollten keine Tops mehr anziehen, keine Shorts mehr anziehen, weil das würde Männer ein bisschen in Verführung bringen. Und es gab einen riesen Eklat bei den Mädchen, die haben sich gewehrt, haben gesagt, nee, stopp, nicht wir sind das Problem, der männliche Blick ist das Problem. Und so geht dieses Buch vor.
Das Buch von Ovidee und Digle, Du musst das alles nicht, auf unserer Empfehlungsliste für den Januar zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Bei den Büchern des Monats finden Sie unsere Empfehlungsliste mit 5 Titeln. Vielen Dank an Kim Kindermann und Christian Raphansel.